Och eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 81. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken sowie Blockbuster, Serien, obskure kleine Dokumentationen und Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Jeden Freitag sind wir für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann, immer mit zwei größeren und zwei kurzen Themen. Heute sprechen wir über einen der bemerkenswertesten Streaming-Filme des Jahres, A House of Dynamite von Kathryn Bigelow bei Netflix. In über 70 Ländern steht dieser Film auf Platz 1 der Netflix-Streaming-Charts. Es geht um einen Atomangriff auf die USA und wir reden darüber, ob dieser Film realistisch oder verstörend ist oder vielleicht sogar beides. Von einem Near-Future-Szenario kommen wir zu den ganz alten Mythen und sogar zu alten Wesen mit der RTL-Plus-Serie Die Nibelungen, Kampf der Königreiche. Ist diese Serie, die auch in einer Kurzversion als Film im Kino lief, nun endlich das deutsche Game of Thrones? In unseren beiden kurzen Themen wird es heute zweimal auf ungewöhnliche Weise dokumentarisch. Die Dokuserie Teen Star Dilemma, die Reise der Lochmann-Zwillinge, begleitet hautnah und über mehrere Jahre, wie sich zwei Brüder, die früher das YouTube-Phänomen die Lochis waren, in ein erwachsenes Leben jenseits der Superstar-Prominenz kämpfen. Das kann man in der ZDF-Mediathek sehen und in der ARD-Mediathek findet ihr die Doku Crashkurs für Immobilienhaie, in der Matthias Matschke für die versteckte Kamera in die Rolle eines, mit Verlaub, Arschlochs schlüpft und wir schauen ihm dabei zu, wie die Welt auf ihn reagiert. Aber erstmal sage ich Happy Halloween, lieber Jan.
Feierst du das? Hallo Erik.
Nee, ich habe mir aber hier so ein paar Billigsüßigkeiten vom Discounter neben die Haustür gestellt, falls heute Abend Kinder klingen. Ich habe sie selber probiert und war dann, gut, das jetzt klingt nicht so menschenfreundlich, war dann sehr froh, dass ich sie für andere Zwecke,
als wir noch alles
selber sicher Essen vorbereitet habe, vorgesehen habe. Genau. Ja, wir haben heute tatsächlich Halloween am Tag unserer Aufnahme und wie ich sehe, haben wir kein klassisches Gruselformat im Programm, wobei manche Leute ja sagen, House of Dynamite wäre der beste Gruselfilm des Jahres. Aber du hättest jetzt mal die Chance, unseren lieben Leuten da draußen deinen Gruseltipp für heute Abend oder das erweiterte Wochenende zu hinterlegen. Hast du als Gruselexperte irgendwas Neues in letzter Zeit, besonders Gruseliges, toll Gruseliges, interessant Gruseliges gesehen, lieber Jan?
Nee, habe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also es ist auch so, dass ich jetzt für heute Abend, würde ich jetzt gar nichts empfehlen. Das ist ja gar nicht, man soll ja sich ein bisschen emanzipieren von diesen anlassbezogenen Kommerzfesten eigentlich. Also ob jetzt heute Halloween oder nicht, ist eigentlich ein bisschen egal. Aber was ich ganz geil finde, ist immer noch so diese Horrorfilme, die nicht aus Horroreffekten herauskommen. Sowas wie P von Darren Aronofsky zum Beispiel oder Eraserhead von David Lynch. Also es sind so Sachen, die ja gar nicht, die arbeiten ja nicht mit Schockelementen oder sowas, sondern einfach mit einer Atmosphäre, die in sich so gemein, fies und sägend ist, dass es viel, viel größeren Horror im Kopf erzeugt als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was wir jetzt gerade hatten mit S.
Ja.
Oder E's, wie du es genannt hast. Sorry.
E's oder S. Ich staune immer noch, wenn
du das. Also Eraserhead gibt es, glaube ich, sogar, ist, glaube ich, bei Arthouse oder sowas in einem von diesen Prime-Kanälen. Also wer da irgendwie mal Zugang hat und es noch nicht kennt, ich meine, David Lynch ist eh immer eine ganz eigene Welt, aber das ist tatsächlich was mir immer so richtig durch Mark und Bein geht.
Okay.
Hast du einen Tipp oder wolltest du das nur so an mich
weiter? Nee, ich hatte auch nochmal überlegt und bin zu der Einsicht gelangt, dass ich glaube, einen der beeindruckendsten Gruselfilme oder besser gesagt Serie habe ich dir zu verdanken. Das war nämlich diese erste Mike Flanagan-Serie Spuk in Hill House, die ich auch ganz vielen Leuten, seit ich sie vor 2 Jahren dann endlich mal gesehen habe, empfohlen habe. Also habe ich eben anderen Leuten weiterempfohlen. Und ich glaube, ganz viele Leute schrecken davor zurück wegen des bescheuerten Titels.
Ja.
Weil das ist ja, gut, wir haben ja schon über verschiedene Mike Flanagan-Formate gesprochen, aber was er ja immer schafft, ist praktisch so diese traditionellen Gruselwelten oder dieses Gruselgenre, also so sozusagen liebevoll zu zitieren und dabei aber wirklich so totale Charakterdramen im Prinzip zu erzählen.
Also Familiendramen vor allem.
Ja, also Spuk in Hill House ist eine ganz komplexe Familiengeschichte.
Ist super. Also,
wobei ja, ich mir jetzt den Schuh nicht anziehen würde, dass ich dir das empfohlen habe, weil das war einer der super Blockbuster vor, weiß ich, wie lange
ja,
ist das
hier. Und ich habe ihn irgendwie komischerweise verpasst, also damals. Wahrscheinlich auch wegen des bescheuerten Titels. Aber kommen wir zu unserem vielleicht einzigen Horror- oder Gruselfilm oder Format des heutigen Tages. House of Dynamite, ich habe schon gesagt, sehr erfolgreich bei Netflix unterwegs, ein Film von 112 Minuten seit 24. Oktober. Ja, und worum geht es in House of Dynamite? Darin wird aus drei Perspektiven, das sind also sozusagen wie so drei Kurzfilme, die hintereinander geschaltet werden, der Angriff, der atomare Angriff auf die USA erzählt und man weiß nicht genau, wer angreift, aber eine Rakete mit Atomsprengkopf ist auf den Weg in die USA. Je näher sie kommt, man versucht sie abzuschießen, abzufangen, desto klarer wird auch, wo sie einschlagen wird. Und ja, wir erfahren, wie gesagt, dieses Szenario, was insgesamt nur 18 Minuten dauert, aber eben dreimal 18 Minuten aus verschiedenen Perspektiven. Die erste Perspektive ist der Situation Room im White House. Da spielt Rebecca Ferguson, so ein Senior Officer, also sozusagen so eine Art Krisenstab im White House. Dann ist die zweite Perspektive, wir gehen sozusagen wieder die 18 Minuten zurück, ist das United States Strategic Command, also STRATCOM. Ne, das sind da, wo die militärisch halt auf solche atomaren Bedrohungen reagiert wird. Und die dritte Perspektive ist der US-Präsident, der irgendwie gerade unterwegs ist beim Termin, gespielt von Idris Elba. Und ja, wir wollen jetzt nicht unbedingt sagen, wie das Ganze ausgeht, weil das ganze Netz ist voll davon. Ich finde immer, es ist immer ein gutes Zeugnis für Filme oder Serien, wenn das Netz voll ist von Leuten, die sich total von Kopf gestoßen fühlen. Und es gibt ganz viele, wenn man es googelt, Artikel nach dem Motto, wir erklären das Ende von A House of Dynamite.
Okay, aber was meinst du jetzt, also was verstehst du nicht an den Reaktionen oder was findest du so überraschend an den Reaktionen im Netz? Dass die weiterspinnen
also
wollen, oder?
Wir können uns ja darauf einigen, dass wir ein sehr ungewöhnliches Ende vorfinden bei dem Film. Ja. Und damit haben anscheinend viele Leute, die eben gewohnt sind, dass Katastrophenfilme oder, ja, kann man ja schon sagen, das ist ein Katastrophenfilm, dass die eben anders enden. Und genau.
Dass sie zumindest ein Ende haben.
Ja. Genau. Ja, ich habe jetzt sehr lang geredet. Ich habe dir den Film so ein bisschen verschrieben. Ich finde ihn aber mega relevant. Was sagst du zu?
Ich finde ihn mega relevant und ich finde ihn umwerfend, den Film. Ich war wirklich, ich habe ihn vorher natürlich auf der Reihe gehabt, weil es von Catherine Bigelow ein sehr, sehr populärer Stoff ist, also Oscar-Gewinnerin damals mit The Hurt Locker.
Ja.
Und deswegen poppte mir auch immer wieder was in die Timeline rein, was dazu alles, also immer wieder so Pressemeldungen, was es dazu zu berichten gäbe. Und ich habe aber sofort ein bisschen zugemacht, weil ich auf diese Action-Spirale als und dann auch noch als Film, nicht als Serie, überhaupt keine Lust hatte. Also ich habe so ein bisschen so Scheuklappen runtergemacht, die ich besser mal nicht runtergeklappt hätte, weil dieser Film eine unglaubliche Eskalationsdynamik entfaltet. Und das Allertollste daran ist, dass sie die nicht aus so Action-Elementen heraus entfalten lässt, sondern in den Gesichtern der Menschen, die daran teilhaben. Also alles, was da gerade an Katastrophe auf die USA zurauscht und wie die Leute damit umzugehen versuchen. Du kriegst viel davon mit, wie so die standardisierten Abläufe sind bei sowas. Ja. Also was passiert, wenn irgendwie die ersten Radare anschlagen und die ersten Militärbasen sozusagen in Bereitschaft versetzt werden und wie gehen die hierarchischen Ketten weiter, wer wird von wem womit informiert, wer hat letztlich welche Zugriffe auf welche Entscheidungsräume und so, das erfährt man haarklein, also es ist tatsächlich, eigentlich ist es fast ein Tutorial, was passiert in den USA, wenn da ein Anschlag oder was auch immer droht und trotzdem wird die ganze Geschichte nur über die Personen erzählt und das macht Catherine Bigelow richtig, richtig großartig, weil du guckst den Leuten manchmal einfach nur sekundenlang, also diese 18 Minuten pro Sequenz werden nicht so richtig in Echtzeit erzählt, sondern so ein bisschen ausgewalzt, ist halt irgendwie, wie lang ist er, so zwischen 90 und 2 Stunden?
Ja,
so.
112 Minuten.
112 Minuten, das heißt, es ist jetzt nicht so, die Uhr tickt nicht runter. Aber man orientiert sich schon immer an diesem vorausgesagten Einschlagsmoment. Und dabei folgst du diesen Leuten. Manchmal hat man auch das Gefühl, die Kamera arbeitet ohne Schnitte, tut sie aber nicht. Aber es ist auch so wie Adolescence gefilmt so ein bisschen. Das ist halt manchmal, läuft sie so durch die Gänge und bleibt sehr nah an den Leuten dran. Und das ist wirklich, das ist zum Niederknien, wie die einzelnen Akteure darin agieren. Und wie glaubhaft sie ihre Anspannung machen und wie oft du auch merkst, das sind Leute, die haben diese Situation 10.000 Mal geübt. Das ja, ist ein Trainingsfall. Profis, ja. Und trotzdem, jetzt kommt's hart auf hart. Das ist ja wie damals bei Wargames so. Jetzt kommt's hart auf hart und dann klappt einfach alles zusammen, weil hier ist gerade hier besteht die Gefahr eines weltweiten Atomkriegs mit einer kollektiven Zerstörung der gesamten Zivilisation. Und das macht Catherine Bigelow wirklich, wirklich, wirklich so ergreifend, dass es einem die ganze Zeit unter die Haut kriecht.
Ja, ja, ich habe jetzt auch schon, es gab ja eine kurze Kinoauswertung, lief ja kurz im Kino und sie hat ja schon einen Oscar gewonnen für Hurt Locker, das war dieser Film, den ich auch damals im Kino gesehen habe. Ich habe mal irgendwann gelesen, der Hurt Locker soll einer der Oscar-Gewinner, also er hat einen Oscar als bester Film und Catherine Bigelow hat damals auch zum ersten Mal als erste Frau den Regie-Oscar gewonnen. Es soll einer der Oscar-Film sein, der das kleinste Box-Office, also der die wenigsten Einspielergebnisse hatte. Ne? Aber von Catherine Bigelow, ich verfolge die schon sehr, sehr lange. Von ihr ist ja schon 72 oder 73 Jahre alt. Ne? War mal mit James Cameron verheiratet.
Ach, das wusste ich nicht.
Und die hat ja schon 1991 den modernen Klassiker Gefährliche Brandung mit Patrick Swayze und Keanu Reeves gedreht. Ne? Also das war ja schon damals ein sehr ungewöhnlicher Actionfilm.
Sie hat einen echten Kriegstrigger, also oder so einen Konflikttrigger. Ne? Also The Hurt Locker war ja auch ein Konfliktfall damals im Irakkrieg war das, glaube ich, ne? Oder war das Afghanistan? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war Irak.
Ich glaube Irak, ja. Genau. Also da ging es um einen Spreng. Also Kommando, die haben Bomben entschärft.
Ja, genau. Egal, es ist ja auch schon lange her. So, also was jetzt in dem Film hier passiert, ist hochgradig zeitgemäß.
Ja.
Und ich finde, deswegen ist auch das, was du anfangs gesagt hast, so wir haben gar keinen Horrorfilm zum Halloween, das ist ein totaler Horrorfilm.
Ja, das schreiben auch ganz viele im Netz, dass sie sagen, okay, eigentlich ist das ein Horrorfilm.
Ja, und das Interessante ist, man fragt sich immer so ein bisschen, in welcher Zeit spielt er jetzt eigentlich, also in welcher Aktualität spielt er eigentlich, weil das ist natürlich so, Donald Trump ist seit Januar im Amt, der Film war wahrscheinlich vorher schon fertig, deswegen kann es eigentlich nicht mit ihm im Weißen Haus sein, klärt sich nachher auch, wer dann tatsächlich im Weißen Haus ist, so, aber es gibt immer wieder Anspielungen darauf, dass es eher Biden Administration ist. Und auch zum Beispiel die Pressesprecherin, finde ich, die sieht der damaligen Pressesprecherin mit den längeren roten Haaren, die sieht der wirklich sehr, sehr ähnlich. Also deswegen glaube ich auch, und der Art und Weise, wie die kommunizieren nach außen und sowas, ne, das ist alles sehr gesettelt. Das ist nicht so dieses permanente Operettendrama, was die Catherine Levitt da macht. Und es gibt auch irgendwie sowas, also irgendeine Person sagt da mal, es ist mein dritter Präsident, alle sind Narzissten, aber dieser hier liest wenigstens noch Zeitung.
Ja.
Wenn Donald Trump irgendwas nicht tut, dann Zeitung lesen. Von daher, es gibt immer so kleine Hints darauf, dass es noch in der Biden-Ära spielt.
Das ist eher ein Obama, ne? Ich meine,
der vielleicht
Präsident
sogar ein Obama.
Ist ja Idris Elba, erstens ein schwarzer Schauspieler, zweitens auch so ein klassischer Sympathieträger, der halt cool rüberkommt, den die Leute sofort mögen und so. Also das ist jetzt nicht das Problem hier, dass wir einen total verantwortungslosen, narzisstischen, verrückten Präsidenten haben. Der wirkt eher wie so ein ganz guter Präsident, sag ich mal.
Genau, der ist auch einer, der von Emotionen, aber gleichzeitig von seiner Ratio getrieben ist. Aber trotzdem, das Horrorelement ist halt die Vorstellung, die sich in einem entwickelt, dass in diesem Situation Room nicht niemand von den Guten sitzt, sondern Donald Trump oder die Staff von Donald Trump. Weil wenn das jetzt passieren würde, dann wären wir hin. Keine Chance.
Ja.
So, das ist einfach, da herrscht halt einfach keine Ratio in diesem ganzen Team, in allen Leuten, die damit zu tun haben, die Entscheidungen fällen können und sowas. Ich glaube, das ist der Horrorfaktor an diesem Film und ich glaube auch, das wollte sie so ein bisschen.
Ich glaube auch, ganz interessant ist ja auch, der Drehbuchautor Noah Oppenheim, das ist der Typ, der einer von den drei Autoren von Zero Day, dieser Netflix-Serie, wo der Robert De Niro den Präsidenten spielt.
Ah, ne?
Den wir auch hier im Podcast hatten. Also ein Typ, der auch so politische Stoffe ganz gut erzählen kann. Aber ich glaube, das Interessante an dem Film, wo auch viele Kritiken, ich habe mir heute Morgen ein paar durchgelesen aus verschiedenen Feuilletons, das interessante Fazit ist ja letztendlich, du kannst fast keine richtige Entscheidung treffen. Mhm. Also obwohl dieser Präsident so den Eindruck macht, als wäre er ein besonderer guter Typ, so kann er letztendlich keine richtige Entscheidung treffen. Also wir wissen nicht
genau. Nee, sag nichts darüber. Das ist wirklich so, dieser Film entfaltet sich so stark aus sich selbst. Sorry, dass ich dich unterbreche. Mhm. Und begibt sich in Entscheidungsräume, die unseren so unfassbar weit entfernt sind. Also es ist nichts von dem, was die dazu entscheiden haben, hat auch nur im Entferntes mit unseren Alltagsentscheidungen zu tun. Und deswegen würde ich da gar nicht so viel darüber erzählen, welche Optionen es da gibt und also mit welchen Optionen die sich rumschlagen müssen, sondern es gibt einfach Optionen und jedes Scheiße, das kann man so sagen. Und damit umzugehen, ist genau das, was du meinst. Das ist tatsächlich das Wesen des Films.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kluger Film, der uns auch einfach mal von der Idee wegführt, dass atomare Abschreckung ein logisches Konstrukt wäre. Mhm. Weil das kann sehr, sehr schnell in ein etwas sehr, sehr Unlogisches und letztendlich etwas mega Gefährliches einfach umkippen. Und das tun Noah Oppenheim als Drehbuchautor und Catherine Bigelow herausragend gut herausarbeiten. Also ich fand es auch, ist auch super besetzt, ne? Also Rebecca Ferguson sehe ich eh immer gerne, haben wir schon erwähnt, Idris Elba ist eh immer cool auch. Dann habe ich gedacht, hey, wer ist denn dieser Assistant-Politikberater, so ein junger, gut aussehender Typ, der da durch die Gegend rennt. Das ist dieser Gabriel Basso, der durch diese Serie, die ich ja gar nicht mag, The Night Agent, irgendwie sehr bekannt geworden ist. Und dann sehen wir noch so zwei Typen, zwei super Schauspieler, die immer wieder Politiker und Amtsträger spielen. Das ist einmal Jared Harris aus Tschernobyl als Verteidigungsminister und Tracy Letts, den wir aus Homeland kennen, der da auch immer, glaube ich, auch so einen Minister spielt, der da diesen General spielt da in diesem War Room. Also es ist auch toll besetzt. Viele Leute sagen, er ist ein Oscar-Kandidat, das glaube ich tatsächlich
auch. Glaube ich auch, ja. Also zumindest auf der Shortlist, oder die Shortlist sagt man nicht, auf der erweiterten Liste. So.
Ja,
Musik auch wieder interessant, so, weil es ist wieder Volker Bertelmann, a.k.a. Hauschka. Ne? Ja,
er ist wieder dabei.
Der von Edward Berger. Genau. So. Und auch wieder wirklich Musik genau auf den Punkt. Also es ist
aber Volker Bertelmann hat ja immer dieses enervierende Motiv. Also das ist ja so ein Typ, der so mit so fast schon Noise-artigen so Einwürfen, so, das sind ja so seine Themen. Ich fand das schon bei Im Westen nichts Neues sehr krass, ne? Wo dann immer so ein Drone-Sound so reinkommt.
Genau, aber bei Ballad of a Small Player zum Beispiel war ja eins, was er auch oft macht, sehr präsent, dass er immer plötzlich so ein Orchester aufwallen lässt aus dem Nichts. Und du fragst dich immer eigentlich so, hey, warum ist denn jetzt so ein Lärm? Aber irgendwie passt es dann wieder.
Das ist so eine erzählerische Dynamik durch die Musik.
Da, genau, ne? aber das macht er hier nicht. Hier ist sehr viel, die Musik ist sehr viel dezenter, also sehr viel mehr im Hintergrund. Er hat nicht mehr dieses Überwältigungsmoment da drin, also oder was heißt nicht mehr, in diesem Fall nicht. Und das das passt exakt zu dem, was wir hier sehen.
So. Also unser Volker ist auf jeden Fall mega gut im
Der ist echt gut im Biss.
Geschäft, einer der gefragtesten Filmkomponisten.
Ich glaube, Volker aus Bonn oder sowas kommt der. Oder ja, Wolfsburg, ich weiß
gar
nicht. Der
Kumpel von Bjarne Mädel, der macht ja auch noch für Bjarne Mädels Filme immer gerne mal die Musik.
Ja, guck mal, okay. Ja.
Sagt dann der Bjarne immer, oh, ich habe hier einen echten Oscar-Preis.
Unser Mann in Hollywood.
Also eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Ich finde fast, House of Dynamite ist ein Film, den man gesehen haben muss in diesem Jahr. Also wenn man muss schon auch mit nervlichem Rüstzeug da rangehen an diese knapp zwei Stunden.
Weiß ich, das finde ich ein bisschen schwierig, das zu sagen, dass man den gesehen haben muss, weil der wirklich, du musst den abkönnen, den Film. Das ist nichts, das kannst du nicht nebenbei gucken und du musst dich mit apokalyptischen Realszenarien auseinandersetzen können. Und wenn du damit ein Problem hast, guck den bitte nicht, Leute, weil der ist wirklich, der macht einem Angst.
Nee, wenn ich sage, das ist ein Must-See, dann natürlich immer unter der Prämisse, dass man das nervlich oder vom Thema her aushalten kann. Ich würde niemanden einen Film verschreiben oder eine Serie, wo ich weiß, diese Person hat ein Problem mit der, das gibt ja nicht umsonst immer diese Triggerwarnungen irgendwie, Flashing Lights,
ist eine Triggerwarnung,
Nudity oder sonst was. Nee, klar, aber also rein vom künstlerischen Aspekt ist das schon ein Must-See. Ne?
Ja.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das ist gar nicht so, muss man mit den Titeln aufpassen. Also die Serie heißt Die Nibelungen, Kampf der Königreiche, 6x so ungefähr 45 Minuten bei RTL Plus. Müsst ihr noch ein paar Tage drauf warten, läuft ab Donnerstag, 6. November. Ich glaube, alle 6 Teile sind dann auf einmal vorhanden.
Ja.
Und dieser Stoff lief allerdings schon mal in einer etwas kürzeren Version vor einem Jahr im Kino unter einem anderen Titel, nämlich Hagen-Im Tal der Nibelungen. Er kam ins Kino am 17. Oktober 2024. Und wir können dann später mal sagen, was der da für eine Welle oder eher was der für keine Welle gemacht hat im Kino. Aber erzähl erstmal was über die Serie.
Ja, also im Großen und Ganzen ist es diese alte Fritz Lang-Richard Wagner-Geschichte, der Ring der Nibelungen, also das was man darüber weiß, dieser alte germanische Mythos, der aber eigentlich ein europäischer Mythos ist. Ich habe mich so ein bisschen reingelesen. Der ist eine der wichtigsten europäischen Mythen, die es gibt. Und der wird in vielen Kulturkreisen halt in irgendeiner Weise verwendet oder ausgeschlachtet. Hier von Wolfgang Hohlbein neu interpretiert. Also interessant ist ja so der
80er neu.
Ja, also Ende der 80er, genau, das ist noch nicht so
86 ewig. Ist der Roman entschieden.
Ach, 86,
Hagen
was?
Von Tronje heißt
ja,
der.
Genau, der Kinofilm hat sich auch ein bisschen titelmäßig an Wolfgang Hohlbein orientiert. Und der interpretiert das so ein bisschen neu. Es geht um den Burgunderkönig Dankrat, den Jörg Hartmann spielt. Der stirbt und daraufhin erbt sein Sohn Gunther den Thron. Ich nenne jetzt nicht alle Namen, weil das ist tatsächlich, diese Serie arbeitet nicht mit Stars. Also es sind bekannte Leute dabei, aber es sind auch sehr viele dabei, die nicht unbedingt geläufig sind, aber trotzdem ihre Sache sehr gut machen, kommen wir später noch zu. Und der besteigt also diesen Thron und hat an seiner Seite den oder so einen Ziehsohn von diesem Dankrat, und das ist der Waffenmeister Hagen von Tronje, und die gemeinsam versuchen sie jetzt irgendwie gegen die Feinde von innen und außen anzukommen. Es gibt zu Zeiten der Völkerwanderung verschiedene Gruppen, die da so reinpoppen. Es gibt die Römer, also die letzten spätantiken Römer, die immer noch eine Relevanz haben. Die Hunnen, die Langobarden, Walküren kommen zum Einsatz. Das sind die eher aus so einer nordischen Fantasiewelt. Ja. Und dann tritt natürlich auch noch Siegfried auf, gespielt von Jannis Niewöhner. Das ist also so aus dieser Epoche, so des 5., 6. Jahrhunderts nach Christus, so halb mystisch, halb real, ist das so ein ganz großes Völkerwanderungsschlachtengemälde. Interessant ist daran allerdings, finde ich, dass Wolfgang Hohlbein, ich weiß nicht, ob es Wolfgang Hohlbein gemacht hat oder Cyril Boss und Philipp Stennert, die diese Geschichte adaptiert haben, dass Hagen und Siegfried ein bisschen die Rollen vertauschen von den Charakterzeichnungen, die wir halt von Wagner und von Fritz Lang oder auch von Uli Edel kennen. Der hat das mal irgendwie in den 90ern für Sat.1 verfilmt. Hagen ist nämlich ein sehr, sehr kontrollierter, ratiogetriebener Mensch, der sehr, sehr stark aus dem Kopf heraus arbeitet, und Siegfried, eben auch weil Jannis Niewöhner ihn spielt, das ist ja einer von diesen heißblütigen Nachwuchsstars, die auch...
Mittlerweile schon ein bisschen mehr als Nachwuchs, ne?
Ja, aber schon immer noch, also spielt immer noch diese Heißsporne einfach sehr gerne, und auch solche, die halt immer so ein bisschen fiebrig wirken, ein bisschen wie auf Drogen, also immer ein bisschen wie auf Partydrogen ganz oft.
Er spielt die Rollen, die vor 10, 15 Jahren Ken Duken gespielt hat.
Ein bisschen, ja. Das stimmt. Ja, genau. Er spielt sie aber noch ein bisschen feuriger so. Und die tauschen die Rollen, weil Siegfried ist halt ein total so ein rumhurender, rumsaufender, eigentlich ist er so ein Nichtsnutz, aber unglaublich kampfeslustig und unglaublich energisch. Und immer auf der Suche nach einer Streitlösung eigentlich. Das ist so sein Naturell.
Ja, und er ist auch so ein bisschen dubios einfach. Ne? Er ist schwer zu durchschauen, ein bisschen diabolisch, während Hagen eigentlich so der Gute ist. So
genau, der ist der Gute. Das ist
der
genau
Moralische.
Der ja, und ich habe mir auch tatsächlich, man kann sich den Fritz Lang Stoff, ist glaube ich irgendwas mit 6 Stunden lang oder sowas, oder also 400 Minuten oder so, kann man sich tatsächlich komplett bei YouTube angucken. Und ich habe mal ein bisschen reingeschaut, ein bisschen vorgescrollt. Und Hagen ist da halt wirklich so eine große, wuchtige, sehr, sehr schwarz gezeichnete Gestalt, also nach den damaligen Stereotypen, wie man halt das Böse beschrieben hat. Und Siegfried war halt der große, schöne, stolze, germanische Recke. Und es ist ganz, ganz toll zu gucken, wie sie einerseits diese Rollen vertauschen und andererseits aber auch um Kriemhild, die natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle hat in dieser Geschichte, die von einer Frau namens Lilja van der Zwaag gespielt wird. Klingt holländisch, ist aber eine deutsche. Ist aber eine deutsch-holländische Koproduktion, und deswegen ist auch der Hagen wird von Gies Naber gespielt.
Ja.
Das sind alles so ein bisschen so nachbarschaftskulturell gemischt, so dieser Cast, aber es ist komplett in Deutsch gedreht und die reden auch manchmal so ein bisschen mit holländischem, ich glaube, der Hagen redet ein bisschen mit holländischem Akzent, aber...
Nee, der Hagen wird synchronisiert, also extra mal geguckt, mir ist es aber nicht aufgefallen, also dieser Gies Naber, wahrscheinlich spricht man Gies irgendwie anders aus,
ja.
Ich fand nämlich den Schauspieler recht gut.
Ja, toll.
Er macht es gut, weil es so ein bisschen so zurückgenommene Rolle ist und dachte ich, wer ist denn der Typ, habe ich nie gesehen. Und der spricht eigentlich super Deutsch und der wird von Torben Liebrecht, der ja auch als Schauspieler recht bekannt ist, synchronisiert.
Ah, das ist herausragend synchronisiert.
Der Liebrecht ist aber auch ein super Synchronsprecher.
Ah ja.
Also mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, aber er ist synchronisiert und ich glaube, er ist als einziger synchronisiert.
Okay, guck mal, aber eben, es ist mir und es ist uns beiden irgendwie nicht spontan aufgefallen und das ist ja ein Zeichen dafür, dass es irgendwie gut geworden ist. Hätte ich nicht gedacht, also nochmal ein extra kleines Sternchen, weil ich finde tatsächlich, es ist unglaublich gut gespielt. Ich finde, dass man kriegt ja sofort Angst. Scheiße, RTL Plus macht die Nibelungen. Mhm. Reaktiviert also so einen urgermanischen Mythos, der bei den Nazis extrem überhöht wurde. Und auch mehr überhöht wurde, als es eigentlich damals bei Fritz Lang der Fall war. Fritz Lang wollte eigentlich gar keinen Nationalepos machen, sondern er wollte den Zusammenbruch der Eliten oder die Verkommenheit der Eliten in hierarchisches System kennzeichnen.
Aus welchem Jahr ist die Lang-Verfilmung? Weißt
24.
Du 24. Gut, das ist ja
eben, Weimarer Republik, ne? Also so
Stückchen vor den Nazis.
Noch, genau, also auch eben tatsächlich noch deutlich vor den Nazis. Und es war einfach ein Stück, das für sich bestand. Also er ist nicht zu ertragen, dieser Film. Wenn du dir das heute anguckst, ist nicht zu ertragen. Ist auch ein Stummfilm. Man wundert sich immer ein bisschen, wer damals eigentlich so dieses Sprachtafel, diese Sprachtafeln organisiert hat, weil es ist ganz oft so, dass Sachen, die du dir komplett erschließen kannst, so, wir reiten jetzt irgendwie nach Burgund, während du halt irgendwie 20 Leute siehst, die irgendwie auf Burgund zu reiten und gleichzeitig labern die sich aber irgendwie 5 Minuten am Stück mit irgendwas voll und dazu passiert nichts. Also das ist dieser, wer es sich angucken will, macht das ruhig, aber ich kann es nicht ertragen. Es ist wirklich nicht mehr, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber wie Cyril Boss und Philipp Stennert, die wir ja auch, schon... ihren Hang zum Mystizismus schon im Pass irgendwie ausleben durften, wie die diesen Stoff entschlacken und gleichzeitig auch von diesem Germanischen entmystifizieren, ohne dass es kommt Mystik vor, es sind ja auch so Geisterwesen und es kommt der Alberich vor und so weiter. Ich finde das tatsächlich, um mal meine Wertung vorwegzuschießen, ich fand das wirklich gar nicht schlecht.
Also ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme damit, weil ich hatte ja, mein Hot Take war ja, ist das neue oder endlich das deutsche Game of Thrones? Und das ist natürlich der Goldstandard, immer wenn du sagst, ich erzähle etwas aus dem Mittelalter, wo auch so ein bisschen Fantasy und wo auch komplexe Charaktere und sowas
eine
Rolle. Drachen gibt es sogar auch, genau, auch wenn ich weiß gar nicht, ob die hier sichtbar sind, vielleicht so ein bisschen.
Als Leiche sieht man ihn rumliegen, glaube
genau.
ich.
Genau, also ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit der Serie, also sie hat ja auch, Produktionskosten waren so irgendwas wohl zwischen 15 und 20 Millionen Euro für diese lange Strecke. Das ist jetzt auch nicht mega viel. Und das ist ja im Kino wirklich komplett gefloppt. Also der Film hat im Kino, deswegen hört man da auch, oder hat man wenig gehört, 1,1 Millionen Euro eingespielt durch 183.000 Besucher. Das ist ein richtiger Flop. Und ich glaube, weil das im Kino so derbe gefloppt ist, weil die Leute wahrscheinlich sagen, ja, wenn ich da sowas gucken will, dann gucke ich mir doch gleich Game of Thrones oder House of the Dragon oder sowas an. Weil besser wird das wahrscheinlich nicht sein, was die Deutschen da machen. Und deswegen, es ist jetzt so ein bisschen eine Vermutung von mir, ist diese Serie, obwohl sie ja eine fette Blockbuster-Serie sein könnte, gar nicht so extrem beworben worden von RTL, oder?
Ich habe auch nicht viel gehört und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die einfach das Material, das sie schon hatten, noch ein bisschen ausgewalzt haben. Der Kinofilm ist auch relativ lang, ne? Das sind 6x45 Minuten hier. Ich glaube, der Kinofilm ist halb so lang wie die Serie in etwa. Ich weiß nicht, ob sie einfach irgendwie ihr gesamtes Material ausgewalzt haben oder ob es von Anfang an auch noch als Serie konzipiert war, weißt du das?
Gut, das hatten wir ja schon bei Wolfgang Petersens Das Boot, dass man irgendwie mehr Material hatte und
ja, aber eben, das ist die Frage, weißt du, ob es ein Teil eines Konzeptes war, das von Anfang an bestand oder ob es das hier irgendwann gesagt haben?
Ich glaube schon, also du drehst nicht noch viel mehr Szenen ich weiß ja, ich habe leider auch nicht geguckt, wie lange der Kinofilm ist, aber er wird wahrscheinlich nicht 3 Stunden gewesen sein.
Nee, aber er ist nicht weit drunter. Der war, okay. Der war relativ lang, ja. So deswegen.
Ich glaube schon, also es ist eine Vermutung von mir, dass es von vornherein als Doppelkonzept ja. gemacht wurde, geplant war. Und also wer Der Pass kennt, ich bin ja ein großer Fan von, zumindest von der allerersten Staffel, finde die zweite auch noch okay. Dritte hat uns nicht gefallen, aber Cyril Boss und Stennert, die sind schon immer dadurch aufgefallen, dass sie wirklich gute Bilder zaubern können. Also die können wirklich, die konnten selbst früher mit Fernsehgeldformat irgendwelche Krimis, ich weiß noch, ich habe frühe Krimis von denen besprochen, wo ich dachte, boah, es sieht ganz schön gut aus dafür, dass es so ein normaler Montagabend ZDF 20.15 Uhr Krimi ist. Also sie können gute Bilder, die können große Bilder. Ob sie groß genug sind, damit man dafür ins Kino geht oder sagt, okay, die können wirklich mit den ganz großen Produktionen mithalten. Also ich sag mal, wenn du einmal bei Game of Thrones Battle of the Bastards gesehen hast, diese Folge, oder es gab auch in der ersten Staffel von Herr der Ringe, gab es so eine komplette Schlachtenfolge, die auch sehr, sehr gut war. Da können die natürlich nicht mit ran. Also ich glaube, die erste große Schlacht hier ist in der zweiten Folge. Und die fand ich nicht so gelungen.
Es ist auch kein Schlachtengemälde im Sinne eines Schlachtengemäldes. Es geht halt sehr viel um Intrigen und so höfische Auseinandersetzungen und so weiter. Das, was ja auch bei Game of Thrones immer so mitschwingt. Es ist natürlich, die Referenzgröße ist Quatsch. Würden sie für sich, glaube ich, auch nicht in Anspruch nehmen, so, weil du dich daran nur verlieren kannst. Aber ich finde, sie machen diese ganze Szenerie, also diese Milieustudie eigentlich, machen sie super solide. Und es ist halt, der Film hat auch, der mag zwar an den Kassen gefloppt sein, es war aber nicht so, dass die Kritiken jetzt irgendwie ein Desaster waren oder sowas. Nee, die waren verhalten, aber die haben jetzt, da hat jetzt keine gesagt, kompletter Bullshit oder sowas, sondern...
Hat sogar Prädikat besonders wertvoll bekommen, weißt du das?
Das geht aber relativ schnell, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist von vielen Sachen. Also dieses Prädikat wertvoll, besonders wertvoll, ist ganz oft nicht nachvollziehbar.
Nee. Nee, es ist nicht besonders wertvoll. Aber ich finde, das ist gut gespielt. Diese Entschlackung finde ich gut. Das hat so einen leichten Gothic-Horror ganz oft da drin. Diese mystischen Wesen, die da über mitspielen. In diesen Wäldern sind so, das ist fast so ein bisschen wie bei Ronja Räubertochter. Da gibt es so verschiedene Flieg-Kreaturen, die da halt irgendwie mitspielen. Das wird aber nicht überinszeniert und es wirkt nicht so überkandidelt, sondern es ist halt, die sind auch da. Und diese Alberich-Figur, weiß gar nicht, welches Geschlecht die hat, die ist so ein bisschen sowas wie so eine Sphinx oder sowas. Also die gibt immer so, die ist immer da und gibt halt so verschiedene Hinweise und beeinflusst die Leute irgendwie, hat aber keine ganz konkrete Rolle. Und ich finde, das machen die sehr, sehr gut, dass es halt zwischen Realismus und Mystifizismus so hin und her schlingert, ohne dass das Pendel auf eine Seite kippt, sowas. Und ich finde, es bleibt immer noch eine relativ jetztzeitige Serie, die aber ihre Mystik liebt, so.
Also mir hat sie dann ab Ende oder zweite Hälfte der dritten Folge besser gefallen, als die Charaktere so ein bisschen interessanter werden und die Handlung wirklich dann mehr so character-driven wird. Ja. So, weil wir haben tatsächlich mit dem Siegfried und dem Hagen und auch noch der ein oder andere Nebenfigur ein paar relativ komplexe, ambivalente Figuren und wo man dachte, jetzt wird's interessant. Was ich wirklich nicht so gut fand, waren die Massenszenen, die Schlachtenszenen. Also was mir unheimlich aufgefallen ist, es gibt eine Schlacht im Wald, so Schwertkämpfe und Pfeil und Bogen und so weiter und mit vielen Zweikämpfen und immer, also da siehst du unheimlich oft so Einstellungen, wie jemand ganz lange irgendwo hinguckt. So nach dem Motto, hier wird mehr geguckt als gekämpft.
Ja.
So viel Zeit irgendwo hinzugucken, während überall Leute auf dich zurennen und dir den Schädel abhauen wollen, hast du nicht. Also das fand ich irgendwie, ja, es hat nicht besonders realistisch ausgesehen.
Ja, aber bei mir ist es eh so, wenn so Schlachten kommen, dann mache ich eh, glaube ich, lieber Häkelarbeiten oder Stoffsocken oder sowas, weil das ist mir eh Wumpe. Das macht mir
ja, aber dann ist es nicht gut gemacht, weil es gibt immer wieder auch mal Action-Szenen oder Kampfszenen, wo du denkst, wo dir die Spucke wegbleibt.
Ja, klar.
Dann siehst du mal, Wie man es auch machen kann.
Ja, ja, ne? wie du es machen kannst, wenn du schon für den Trailer von Game of Thrones dasselbe hast, was die für ihre Serie haben, sowas. Ne? Deswegen ist es halt irgendwie, Ich würde die nicht aneinander messen. Und ich finde so, klar, gibt's tolle Schlachtenszenen. Ich finde, diese Schlachtenszenen sind aber auch nicht komplett für den Arsch.
So, das Nein, ist halt, die haben einen gewissen halt alles, Standard, der ist in Ordnung.
Genau, die erfüllen Minimalstandards und mich interessiert das, also von mir aus, mich interessiert das eh nicht, wenn sie sich da irgendwie ihre Schwerter um die Ohren hauen. Mich interessiert eher, wie die Menschen damit interagieren.
Ja.
Und das finde ich wirklich, also es ist tatsächlich, ich habe alles mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Es gibt halt irgendwie so 4, 5 Nibelungen-Verfilmungen bislang, die halt so irgendwie größer sind. Wahrscheinlich gibt es noch 20 so No- bis Low-Budget-Sachen. Es ist die beste. Es ist wirklich die beste, weil Fritz Lang ist nicht zu ertragen. Ich weiß nicht, der Ring der Nibelungen von Wagner muss man, glaube ich, auch für gemacht sein. Das habe ich noch nie gesehen. Aber auch gerade diese Uli Edel-Geschichte, so, das ist wirklich, das ist grenzwertiger Quatsch.
Von wann ist die?
Aus den 90ern. Mhm. Das war auch so ein Vierteiler oder sowas. Habe ich ein bisschen reingeguckt, kriegst du auch ein bisschen was bei YouTube. Fürchterlicher Scheißzeug. Also eben klassischer Uli Edel, alles viel zu viel drüber, viel zu pathetisch und so. Und von daher ist es wirklich, es ist eine gelungene Verfilmung. So. Und es ist auch dein Lieblingsformat, 6x45.
Ja, ich habe tatsächlich auch mal, weil ich dachte so, Moment mal, diese Nibelungen-Geschichte, die ist ja relativ komplex. Also ich habe da mal irgendwie so, habe mich jetzt nicht mit diesen ganzen Verfilmungen auseinandergesetzt wie du, aber es gab mal vor 2 oder 3 Jahren gab es mal einen Tatort aus Ludwigshafen mit Ulrike Volkerts, den ich besprochen habe. Der heißt, glaube ich, auch so wie irgendwas mit die Nibelungen. Und da ist irgendwie so ein Mörder unterwegs, das spielt dann halt auch da in Worms und Umgebung und in den Weinbergen. Der so, also das spielt so in der Nibelungen-Fanszene und da ist da so ein Mörder unterwegs, der so, also es wird mit so Nibelungen-Motiven gespielt und weil ich die Geschichte nicht kannte, habe ich es mal alles nachgelesen. Er ist mal festgestellt, dass sie ganz schön kompliziert ist, irgendwie diese Sage. Und ich habe dann sogar mal die künstliche Intelligenz beauftragt, den Holbein-Roman mit der Nibelungensage zu vergleichen und dann wurde mir hier in 5 Punkten ausgespuckt, Erzählperspektive, Charakterdarstellung, Mythologie, Nibelungenlied und so weiter. Also, was ich da gelesen habe, orientiert sich die Serie / der Film schon sehr deutlich an der Holbein-Perspektive, weil der Holbein hat praktisch diesen Character-Shift gemacht, der hat die Ambivalenz der Charaktere, so wie wir sie jetzt hier sehen, bei den beiden Hauptfiguren reingebracht. Also das ist, kommt schon, glaube ich, da, der kriegt da schon ganz gute Credits, glaube ich.
Glaube ich auch. Und es ist auch tatsächlich so, dass viele der Interpretationen, die halt gemacht werden und die auch heute immer noch gang und gäbe sind, die stammen von den Nazis. Also so, dass der Siegfried so ein großer, blonder, germanischer Held ist und so weiter und dass die Geschichte auch mit seinem Tod enden muss, so tut sie nicht. So die, ich glaube, es sind halt irgendwie so 8 Gesänge oder sowas heißt das im originalen Nibelungenlied, also was halt irgendwie so aus dem Mittelalter überliefert ist und er stirbt noch vor der Hälfte. Und danach geht's weiter mit der Völkerwanderung und mit dem Krieg der Burgunder mit den Langobarden gegen die Hunnen und die Römer und so weiter. Also es hat sehr viel mehr Facetten und die klassische Nibelungen-Verfilmung konzentriert sich halt sehr stark auf die Figur Siegfried und eben Holbein heißt ja auch nicht umsonst Hagen von Tronje, die Geschichte und sowas. Ne? Ja. Finde ich alles gut. Ist gut, dass du es nochmal bei der KI durchgejagt hast, sowas. Wusste ich jetzt nicht, wie präzise das ist, aber es ist von mir wirklich eine Empfehlung. Das hätte ich nicht gedacht, als ich davon gehört habe, als ich es als Thema empfohlen habe, meinen Auftraggeber. Da habe ich gesagt, ich gucke mal, was ist. Wahrscheinlich wird es ein Verriss, also so vom Subtext her. Ist kein Verriss nötig.
Ja, nee, ich fand auch, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme damit, aber es macht sich das Ding. Und ich würde auch sagen, schaut auf jeden Fall mal rein. Man sollte es nicht von vornherein, vielleicht weil es an der Kinokasse gefloppt ist, gleich in den Wind schießen. Ne? Ja, kommen wir zu unserem dritten, etwas kürzeren Thema. Das hat mir der Jan empfohlen. Und ich habe mir aber auch tatsächlich, weil es mir sehr gut gefallen hat, alle 5 Folgen, jeweils 22 bis 31 Minuten von Teen Star Dilemma, die Reise der Lochmann-Zwillinge, angeschaut. Ihr könnt das tun in der ZDF-Mediathek ab Samstag, 1. November oder wenn es bei euch auch noch Leute gibt, die das lineare Fernsehen schätzen, bei ZDF Neo läuft es linear am Abend und in der Nacht am 13. November. Aber wie gesagt, schon am 1. November, ab 1. November in der ZDF-Mediathek. Worum geht es in Teenstar-Dilemma, Jan.
Es geht um Roman und Heiko Lochmann, die eine ganze Weile lang unter dem Label Die Lochis bekannt waren. Die sind Anfang der 10er Jahre, sind die so mit 13 Jahren, ich weiß nicht ganz genau, wann sie ihre ersten Videos waren geschaltet
sehr,
haben.
Sehr, sehr jung, ja.
Waren sehr jung, haben so selbst, relativ selbstverwaltet, haben sie so Prank-Videos und sowas gemacht oder weiß nicht, man sieht es auch in dieser Reihe einmal, die haben halt irgendwie einfach so, wie gießt man Milch ein? So, haben das irgendwie bei YouTube gebracht und damals war der Content halt noch sehr, sehr geringer als im Vergleich zu heute und dann haben das viele Leute geguckt und daraus ist zum einen sind irgendwie 7, 8 verschiedene YouTube-Kanäle entstanden und zum anderen eine Band, die haben halt tatsächlich sehr früh schon angefangen Musik zu machen. Mhm. Und sind auch gute Musiker, also man merkt das auch in dieser Reihe, so die sind schon alle, sind beide an ihren Instrumenten, also zumindest der kriegt sie natürlich auch immer durcheinander, ich glaube der Roman spielt Gitarre. Und das ist auch alles, das sind schon richtige Musiker, aber die sind natürlich aufgebaut worden zu Produkten, sind relativ schnell zur Sony gekommen, dann über die Sony zu Columbia, die auch zu Sony gehört. Waren also beim Major Label und sind auch beim Major Label als Major Label Content gelabelt worden und auch dabei massiv ausgeschlachtet, was wir halt in dieser Serie merken, die halt sehr von den beiden geprägt ist. Das heißt, die stellen sich voll zur Verfügung. Das ist eine Home Story. Das ist auch eine
Home
Story
über Jahre.
Über Jahre hinweg und auch von den, die Eltern sind zum Beispiel auch permanent im Bild und so oder oft im Bild und du siehst auch, dass sie werden immer so auf ihren Liegestühlen in so einem palastartigen, also in so einem parkähnlichen Garten gefilmt. Ich glaube, das ist ihr eigener mit Pool.
Ein kleinbürgerlicher Palast, sage ich
ja,
mal.
Ja, ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr so genau an das Haus erinnern, aber der Garten, den sie haben, der ist riesig und es hat einen Pool und er hat halt so Buchsbaumbüsche, die sehr, sehr ordentlich gemacht sind und sowas. Ich glaube, denen geht's gut. So, ihre Söhne haben denen ein gutes Leben finanziert und man hört diesen Leuten halt aber zu, wie sie erklären, zum einen, wie es dazu kommen konnte, dass sie die Lochis wurden und der wichtigere Teil dieser Serie ist aber ihr Versuch, wieder von den Lochis wegzukommen und sich als Hero, also Heiko und Roman als Kürzel, als eigenständige erwachsene Musiker neu zu erfinden. Und
so in Richtung deutscher Indie-Pop so ein bisschen, ne? So
ja, in Richtung vor allem so Überwältigungs-Ballermann-Pop, also das ist so... Also, nee, ich will es nicht zu sehr Disney. Ich finde es furchtbare Musik, aber es ist halt.
Ich finde es nicht ganz so schlecht.
Nee, okay. Es ist berechnete Musik. Also es war damals berechnete Musik, es ist heute berechnete Musik. Es ist
berechnete Musik, die aber ehrlich meinen, glaube ich.
Das glaube ich auch. Also das ist auch das Besondere an dieser Reihe, dass man die machen ja so eine Katharsis durch und ich glaube denen das. Ich glaube denen, dass die ernst genommen werden wollen und ich glaube auch, dass sie sich selber als Musiker eigentlich ernst nehmen und sich unterschätzt fühlen und so weiter. Und ich glaube auch in allem, was man sieht in dieser Serie. Also so ihre ganzen Abstürze, die immer wieder kommen, also so ihre Anfänge, selbstständig zu werden und dann stehen sie irgendwo auf der Bühne und es klappt aber nicht so richtig und dann sagt das Label sagt ständig, ihr müsst das und das machen und es kommen auch immer so betriebswirtschaftliche Sprüche von Seiten derjenigen, die ihre Musik produzieren, so ihr müsst, schön, dass ihr euch musikalisch weiterentwickelt, aber jetzt müsst ihr auch skalieren, Leute und so. Und diesen Graben, den sie überspringen müssen, den erfahren wir halt jetzt irgendwie die 5-mal durchschnittlich 25 Minuten. Und das ist einfach, also es ist so eine porträtierende Milieu- und Gesellschaftsstudie von zwei Traumtänzern im Grunde genommen, die versuchen auf eigenen Beinen zu stehen, fand ich hochinteressant.
Also vielleicht ist jetzt noch durch unsere Beschreibung noch nicht so richtig deutlich geworden, also die Doku beginnt praktisch, die beiden Jungs sind jetzt 25, das sind ja Zwillinge und die haben mit 19, 20 haben die gesagt, wir möchten jetzt nicht mehr die Lochis sein, der Name Lochis ist weg, wir machen jetzt auch ganz andere Sachen, wir machen jetzt sozusagen unsere eigene Musik, Songwriter, Pop-orientiert und so weiter und dann an diesem Punkt setzt die Doku ein, praktisch vor 5 Jahren und begleitet die auf dem Weg in eine neue Karriere, die aber viel, viel kleiner und viel, viel schwieriger ist, als diese riesen Massenhallen und Stadien-Events, die von früher kennen. Also die mussten auch mit Misserfolgen und mit Druck von der Plattenfirma nach dem Motto, ja, hast ja schon gesagt, ne, so jetzt müssen aber auch mal die Zahlen ein bisschen besser werden und so. Die meisten Fans haben sie halt verloren. Sie haben ein paar von damals behalten und haben ein paar neue. Aber wir erleben praktisch bei der Doku, wie man sich praktisch mit 20 sozusagen neu erfindet und versucht, ja, unsichere Schritte in so eine neue Karriere zu gehen. Und das, finde ich, ist der hochinteressante Aspekt an dieser Serie und der wird ja eben noch mal interessanter dadurch, dass diese beiden Typen, Roman und Heiko, unglaublich nahbar sind. Mhm. Also sie sind sehr, sehr authentische, nette Typen, die sich da wirklich 100% in ihr Leben und in ihre Seele reingucken lassen. Ich habe die ja lustigerweise genau damals, als die damit angefangen haben, wahrscheinlich auch mit der Doku mal interviewt. Also das war nämlich, das war so ein Event, da bin ich extra nach Berlin gefahren, nach dem Motto, hier die Lochis, hören auf, die Lochis zu sein, kannst du mal eine Story zu machen und die treffen und so. Und dachte ich auch so, ja, die Lochis und so, natürlich keine Ahnung gehabt, wusste, das ist irgend so ein YouTube-Phänomen und habe mich auch aufs Schlimmste gefasst gemacht und war dann erstmal bei dem Interview unglaublich angenehm überrascht, wie nett und sympathisch diese beiden Jungs sind. Deswegen sind die natürlich auch wegen der Story und wegen ihrer Persönlichkeit einfach tolle Beobachtungsobjekte für diese Langzeit-Doku von Caroline Genreit, die das sehr, sehr gut gemacht
hat. Ja, die haben auch, die haben wirklich einen nachvollziehbaren, glaubhaften, authentischen Selbsterkenntnisprozess durchgemacht. Also man sieht in so, das ist relativ früh, glaube ich, im zweiten Teil oder sowas, sieht man sie in, wo sie so eine Privatjet, also sie haben einerseits, posten sie Bilder von sich im Privatjet bei Instagram damals.
Das ist aber aus der alten Zeit, ne?
Also aus der alten Zeit, genau. Und gleichzeitig gibt es auch ein Video, das in so einem, in einem Privatjet spielt. Und da blicken sie so rauf, rückblickend auf das, was sie damals gemacht haben, meinten so, das war der Punkt, wo wir gemerkt haben, ey, das geht hier gerade in eine ganz falsche Richtung. Und es gab dann auch immer wieder Leute in ihrem Umfeld, die ihnen das zum Glück gesagt haben. Gab aber natürlich auch Leute, die gesagt haben, Leute, so genau so macht ihr Kohle, weiter so. Und diesen Bruch, den sie da erlebt haben, also sowohl in der Selbstwahrnehmung als auch in der Fremdwahrnehmung, den machen die ganz schön spürbar. Ja. Also man merkt ihnen das an, dass sie irgendwann gemerkt haben, sie sind auf dem falschen Dampfer und dass das nicht einfach nur von oben aufoktroyiert war oder dass sie irgendwann gegen die Wand gefahren sind. Das lief ja gut bei denen. So. Und trotzdem haben sie diesen Schritt gemacht und der ist auch respektabel. Und man kann denen das auch, man kann denen nichts zum Vorwurf machen. Das war totaler Spacken-Pop, den sie gemacht haben in der Anfangszeit. Das war Kinderpop. Das war alles gemacht und von Algorithmen kreiert. Da war wenig Eigensinn drin. Aber trotzdem war es halt auch einfach die Zeit. Es waren es war immer noch Aufbruchphase des Internets und der sozialen Medien und sowas. Und sie haben den Tiger geritten und sind aber irgendwann abgestiegen und haben das von sich aus getan, abzusteigen mit Hilfe anderer. Und ich finde, sich diesen Prozess anzuschauen, ist auch ein Tutorial, also als Anleitung für andere Leute, die in diesem Hamsterrad gefangen sind.
Es gibt eine Szene, ich weiß nicht, ob die in der ersten, ich glaube in der zweiten Folge ist die, ich weiß nicht, ob die dir auch aufgefallen ist, da ist die Kamera dabei bei einem Meeting bei der Sony, bei der Plattenfirma.
Mit diesem runden Tisch?
Ja, mit diesem runden Tisch, wo die ganzen Player, also die ganzen Leute, die da mit dem Produkt von der neuen Band zu tun haben, zusammensitzen und sich so sehr, sehr offen austauschen. Da war ich sehr erstaunt, dass die das in der Doku drin gelassen haben, weil es ist sehr schonungslos und sehr offen. Es gibt so einen schwäbisch sprechenden, schon ein bisschen älteren Musikmanager von der Sony, der sich da auch immer wieder sehr, sehr klar äußert, der da auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Ein ziemlich guter Talking Head für so eine Doku. Und bei dieser Sitzung an diesem großen runden Tisch in der Plattenfirma dachte ich so, das ist jetzt so ein bisschen der Sunderland Till I Die-Effekt. Also wo ich immer sage, wenn du irgendwas übers Fußballgeschäft lernen willst, wie das funktioniert, musst du dir diese herausragende Netflix-Doku Serie Sunderland Till I Die angucken und dann dachte ich, und wenn du irgendwas über das Musikgeschäft lernen willst, wie das funktioniert, dann guck dir mal diese Folge über diese Lochi-Doku an.
Ja,
also auch deswegen finde ich die sehr, sehr gut, auch eine große Empfehlung von mir.
Ja, genau, aber wir sind hier gerade in unserem Kurztipp-Bereich.
Ja, mir war aber von vornherein klar, dass die ein bisschen länger wird, dieser Kurztipp, als üblich, weil da so viel drin steckt.
Ja, steckt viel drin. Also ich gucke das euch an, auch gerade, weil es natürlich frei in der ZDF-Mediathek verfügbar ist und sowas, ne? Läuft schnell durch, also es ist nicht lang, es ist kurzweilig, es sagt was über uns alle aus, es sagt was von über die Gen Z, aber auch über Millennials aus und so.
Es ist auch filmisch gut gemacht.
Gut gemacht.
Gut geschnitten, ne?
Ja.
Sehr ungewöhnlich ist auch unsere letzte kleine Einheit, und zwar ist das eine ganz normale Doku, eine 45 Minuten lange Doku, die am Dienstag, 28. Oktober als ARD Story am späten Abend linear lief, die aber jetzt ganz normal in der ARD Mediathek steht, unter dem Titel Crashkurs für Immobilienhaie. Das ist eine Doku, gleichzeitig auch so ein bisschen eine Mockumentary, aber auch nicht so richtig, weil der Einzige, der spielt, ist hier Matthias Matschke, der bekannte Schauspieler, den man sozusagen als Immobilienhai, also ein bisschen klebrigen Typen mit gegeltem Haar und Sportwagen zurecht macht. Und der spielt eben eine Rolle als einerseits jemand, der sich in so Seminaren und Messen bewegt und sagt, hier, ich will auch mit Immobilien Geld machen und wie mache ich das? Und da guckt man in so eine ganz gruselige Blase von Leuten rein, die eben versuchen, mit Immobilien das große Geld zu machen, natürlich unter Umgehung sämtlicher moralischer Standards. Und gleichzeitig siehst du diesem Matthias Matschke Charakter aber eben auch zu, wie er selber ein Objekt zu Geld machen will, indem er halt irgendwelche fiesen Wohnungen so notdürftig in Berlin zurecht macht, dass die irgendwie so Miethai-mäßig irgendwie die völlig überzogenen Kosten vermietet werden. Und das ist eine sehr einmal lernt man dabei sehr viel über den Wohnungsmarkt und über die Methoden, die da herrschen, auch gerade über die unlauteren Methoden. Das ist sauber recherchiert von so einem SWR-Autorenteam. Und andererseits ist es sehr witzig, weil Matthias Matschke kommt ja aus Darmstadt ursprünglich und hat sich hier so einen lustigen, so meinen Heimatakzent, also den südhessischen Dialekt irgendwie drauf geschafft, so als so Gelprolet, und der spielt diese Rolle halt auch ziemlich witzig. Hast du mal reingeschaut?
Ich habe sie mir angeguckt, ja. Ja. Die ist auch nicht lang. Also das weiß ich,
45 Minuten.
Sowas, ja, kann man gut gucken. Ist im Rahmen eines Schwerpunktes laut namens Besser Wohnen, glaube ich. Also
Hashtag Besser Wohnen. Ja, den hatte ich gar nicht mitbekommen, den Schwerpunkt, aber den gab es wohl.
Es ist so ein bisschen, ja, das Format ist ein bisschen besonders. Also vielleicht, ob man das jetzt Mockudrama nennen kann, statt Dokudrama oder sowas. Also es ist halt, es gibt auch immer wieder so, du siehst seine Redaktion, die ihn da hinschickt und die ihn sozusagen fit macht für diese Rolle, siehst du immer dabei, wie sie über das, was sie da jetzt gerade gestalten und was sie da faken, diskutieren. Es hat halt dokumentarische Anteile, es hat Mockumentary-Anteile und es hat aber dadurch auch irgendwie ein bisschen Reenacten oder fiktionale Anteile, dadurch, dass er halt die als Figur gar nicht existiert. So.
Ich glaube, es ist nicht Reenactment, weil ich glaube, es wird am Anfang gesagt, alle Leute, die du in der Doku siehst, sind sie selbst.
Ja.
Und die spielen auch nichts vor, die sind dokumentarisch. Nur die Figur, also der Immobilienhai von Matthias Matschke gespielt, ist fake.
Okay, aber dann verstehe ich nicht genau, warum die Kameraeinstellungen in aller Regel nicht, das sind ja keine Geheimkameras, die sie im Koffer gepackt haben, sondern es war offenbar immer mindestens eine Kamera dabei. Und die sind auch manchmal, fährt da mit irgendwie so einem richtig fiesen Kerl, so einem richtigen fiesen Immobilienspekulanten, in dessen Aston Martin durch die Gegend. Und das wird halt hochklassig gefilmt. Das heißt, der hat das irgendwie akzeptiert, dass immer Kameras dabei sind?
Vielleicht, also es kann nur, also wenn die am Anfang von der Doku sagen, alles hier ist echt, nur die Matthias Matschke-Figur ist fake, dann wird das auch so sein. Dann haben sie wahrscheinlich so eine Backstory, dass sie sagen, ja, und wir drehen hier so eine Doku über den oder
für sowas. Rich Kids TV oder
ja,
wenn die da ankommen
sowas.
Bei so einem Typen und sagen, wir sind von der ARD, der kackt ihn noch auf die Kamera.
Er hat ja auch noch einen YouTube-Kanal oder sowas und will sich bekannt machen.
Okay.
Das kann man denen wahrscheinlich irgendwie verkaufen. Was ich ein bisschen, hätte man vielleicht mal fragen müssen, was ich ein bisschen komisch finde, er hat ja dann dieses Objekt, was er vermietet, aber die können ja wahrscheinlich nicht von öffentlich-rechtlichen Geldern, es wird glaube ich gesagt, dass er für 1,2 Millionen so ein Mietshaus
na wahrscheinlich stand es zum Verkauf, dieses Haus.
Und ja, aber er hat die Produktion wird nicht für 1,2 Millionen dieses Haus.
Nein, das nicht, aber er hat sich, also die Situation war real und er hat sich dann als jemand ausgegeben, der es gerade gekauft hat.
Okay.
Keine Ahnung. Ja. Ich fand es auch, also wie kann es bitte sein, dass all diese Leute Matthias Matschke nicht erkennen? Weil der wirklich schon, gut erkennbar ist.
Matthias Matschke ist aber auch so ein Typ, der so ein bisschen so ein Jedermann, und wenn der dann noch ein bisschen verändert wird und diesen komischen Dialekt dann noch hat, der hat halt, ich kann mir das gut vorstellen.
Okay, alles klar. Ich finde es ein bisschen dubios. Ich möchte denen aber auch so im Zweifel für die Angeklagten nichts unterstellen, dass sie uns irgendwie da jetzt verarschen oder sowas. Es ist tatsächlich ganz interessant. Ich finde es aber jetzt auch nicht die Krone der investigativen Schöpfung. So, es gibt halt wirklich herausragende Dokus und Formate und Reportagen und alles darüber, was für Drecksäcke in der Immobilienbranche tätig sind und wie wenig die sich um den Rest der Gesellschaft kümmern und wie viel um ihr eigenes Geld. Und das ist jetzt, was sie da machen, ist ganz interessant. Mhm. Finde ich aber auch nicht viel mehr.
Ja, ich fand es mehr als interessant, weil ich die Machart besonders fand. Und also ich habe auch viel gelernt, weil sie es auch von Experten einordnen lassen, die ganzen Tricks und so weiter. Du hast schon recht, das ist jetzt keine Doku, die irgendwie dann am Ende des Jahres mit dem Grimme-Preis belohnt wird. Allerdings die Machart fand ich, fand es schon mal interessant, so an so ein Thema heranzugehen mit so einem Fake-Charakter. Das habe ich so eigentlich noch nicht gesehen.
Ja,
ja, das waren unsere vier Themen für heute. Und auch eine noch, der Streaming-Podcast kommt zurück am kommenden Freitag, dem 7. November. Und am besten, ihr abonniert den Podcast einfach, dann werdet ihr, das kennt ihr ja, automatisch informiert in eurem Player, wenn neue Folgen verfügbar sind. Kommentiert und bewertet uns dort, wo ihr uns hört. Ja, Apple Podcast, Spotify und so weiter. Das ist besonders wichtig für den Algorithmus, dass wir praktisch auch anderen Leuten, die sich für Serien, Filme und so weiter, Streaming interessieren, vorgeschlagen werden. Es passiert nämlich nur, wenn unter den Abspielstationen eben auch mal immer mal neue Kommentare stehen. Deswegen wäre das die Währung, in der ihr uns bezahlen könnt für unsere Arbeit. Ansonsten könnt ihr uns auch finden bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube und ihr könnt uns schreiben unter fernsehpodcast@web.de. Und damit würde ich sagen, Jan, lassen wir es für heute gut sein.
Schön Halloween.
Happy Halloween und gruselt euch mit einem von unseren heutigen Formaten oder mit einem Format eurer Wahl. Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.